willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von unserem Fit for Digital Podcast. Heute habe ich den Mario Esch bei mir eingeladen, ein Schreinermeister. Das heißt, es geht heute um das Handwerk, um die Digitalisierung im Handwerk. Und der Mario sitzt gar nicht so weit weg von mir in Ulm, auch im schönen Baden-Württemberg. Und Mario, erzähl doch einfach mal, was du machst. Erzähl ein bisschen was zu deiner Firma. Stell dich gerne vor.
Ja, hallo Miriam. Ja, ich bin der Mario Esch, Gründer und Inhaber von Mario Esch, Ihrem Möbelschreiner. Ja, unsere Schreinerei beschäftigt sich hauptsächlich mit der Beratung, der Planung und dem Bau von individuellen Möbel für Privat-, aber auch Geschäftskunden. Mhm. Ich selbst bin überwiegend in der Beratung, im Entwurf und der Planung für unsere Kunden unterwegs. Mhm. Wobei ich aufgrund unserer Betriebsgröße und wir sind momentan 7 Personen, das ja nach wie vor alle Bereiche mit abdecke und das genieße ich auch sehr.
Gut, okay. Ach, 7 seid ihr, das war nochmal schön zu wissen zur Größe, ne? Und dann ja. Ist das irgendwie, sind das dann alles auch Schreiner oder habt ihr verschiedene Rollen? Kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie ihr da so aufgestellt seid?
Ja, wir haben, also es sind nicht alle Schreiner. Also wir haben auch 2 Auszubildende, die jetzt ins 2. Lehrjahr kommen. Mhm. Und wir haben einen Schreinermeister angestellt und Gesellen 2. Und dann meine Partnerin, die Petra Schweizer, ist dann so halb-halb, also halb im Büro und halb auch in der Werkstatt tätig, verschieden. Also wir haben da das Aufgaben spezifisch einfach ein bisschen aufteilt. Mhm. Ich selber bin dann auch im Büro, also wie vorher schon erwähnt, im Büro tätig, in der Planung und auch im Kundenkontakt, aber natürlich auch in der Schreinerei selbst.
Wie war denn der Anfang? Also wir haben im Vorgespräch uns schon ein bisschen kennengelernt und du warst ja nicht immer selbstständig, jeder fängt ja irgendwie mal als Lehrling an. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie dein Weg war. Das ist immer ganz spannend für die Zuhörer, also bis zu dem, wo du dann deine eigene Firma gegründet hast und dann auch gerne, wie der Anfang so war, wolltest du da Dinge irgendwie anders machen, hattest du da schon was im Kopf, vielleicht auch einen Grund, sich selbstständig zu machen, das finde ich irgendwie ganz interessant, erzähl mal.
Ja genau, also auch bei mir begann es mit der Lehre zum Schreiner und nach der Lehre war ich dann viele Jahre in verschiedenen Unternehmen, also verschiedenen auch Unternehmensgrößen tätig dann als Schreiner und wuchs dann immer mehr in Verantwortung und in verantwortungsvolle Aufgaben rein. Bei einer Firma war ich dann Schichtführer und das war ein Betrieb, der Krankenhaus- und Pflegeheimeinrichtungen gebaut hat und dann war ich dort Schichtführer, da hat man geschichtet für die Spätschicht und das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert für mich oder ich habe das dann gesehen, dann also dass es auch wichtig wäre für mich meine fachliche Qualifikation auszubauen und dann habe ich dann auch die Meisterschule besucht und eine Meisterprüfung gemacht und war dann auch als Meister dann tätig im Betrieb, da haben wir dann Arzteinrichtungen und Ladenbau gemacht, also immer Schwerpunkt Möbel war dann doch bei mir immer so auf meinem Weg. Ja, und bin dann als Fertigungsleiter dann im Massivholzverarbeitenbetrieb, also wir haben da konfektionierte Arbeitsplatten aus Massivholz gefertigt, das heißt so Küchenarbeitsplatten oder Tische. Und da waren wir dann insgesamt 60 Personen dann, oder Mitarbeiter in der Fertigung und ich war dann der Fertigungsleiter. Die Firma gibt es leider nicht mehr oder ja, die gab es dann nicht mehr, da kam es zu einer Insolvenz. Mhm. Und ich war dann als Projektleiter war ich dann tätig, eine gute Zeit, also 5 Jahre und da wollte ich wieder näher ran an die Holzmaterie, weil das eher baulastig war. Mhm. Und ich wollte dann nach dieser Projektleitertätigkeit eher wieder so Richtung Holz und Richtung Handwerk und habe mich beworben und bin dann in den Außendienst gegangen, in der technischen Beratung und Umsetzung von Oberflächentechnik. Das heißt also Lackieren, Ölen und das im Schreiner-Metier, Zimmermann-Metier und auch im Fensterbau.
Aha.
Und da habe ich eigentlich sehr intensiven Kontakt gehabt zu vielen Betrieben und die Lust wurde immer größer, wieder als Schreiner was zu machen. Irgendwie haben wir dann mit offenen Augen und Ohren so ein bisschen umgeschaut, ob es eine Möglichkeit gibt. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich zum damaligen Kunden dann gewechselt, wieder als Schreinermeister und Arbeitsvorbereiter und Entwurf und Planung und wieder in die Schreinerei. Und ja, das habe ich dann auch eine gewisse Zeit gemacht und dann wuchs der Wunsch, die Dinge anders zu machen. Und selbst zu machen und das eigenverantwortlich das zu tun für Kunden, genau. Mhm. Und dann war praktisch die Idee, mich selbstständig zu machen. Und das war so der Startschuss für meine jetzige Schreinerei quasi.
Und für den spannenden Weg, den du gegangen bist, wo wir auch heute noch ein bisschen reinschauen werden, klingt ja jetzt tatsächlich irgendwie nach einem interessanten Weg, ne? Also nicht irgendwie sofort nach der Lehre, jetzt muss ich da, sondern erstmal irgendwie verschiedene Sachen kennengelernt und dann ist das so gewachsen, ne? So habe ich das jetzt verstanden, diesen Wunsch, irgendwie auf eigenen Beinen zu stehen und irgendwie so sein Ding zu machen ein eigenes Unternehmen zu haben. Bist du dann erstmal allein gewesen oder hast du dir gleich irgendwie ein paar Leute an die Seite genommen, die du dann auch eingestellt hast? Wie war denn das ganz am Anfang?
Ja, das war ja ganz, also nicht spontan. Ich habe mir da umgeschaut die Schwierigkeit war, so eine Schreinerei ist mächtig viel Kapitalbindung, für Maschinen und solche Dinge. Ja. Was ich aber nicht wollte, war so Bauschreinerei machen, also so Türen setzen und Böden legen. Ich wollte Möbel machen und das war dann schon relativ spannend, wie ich da bezahlbar an Maschinen komme oder an eine Räumlichkeit. Und die Idee war dann auch unter anderem einen Betrieb zu übernehmen, also einen bestehenden Betrieb, der altershalber abgegeben wurde. Das führte dann schlussendlich nicht zum Erfolg. Also abgekürzt jetzt, der will da gar nicht drauf eingehen, das war also einfach nicht möglich. Wir haben wirklich mehrere Betriebe angeschaut und das war also wirklich von allen Betrieben, die in der räumlichen Nähe lagen, weil ich habe halt hier mein persönliches Umfeld da wollte ich jetzt auch nicht weg zum Start, dass man dann in eine fremde Region geht und dann neuer Betrieb und so. Also auf jeden Fall in der Region, es hat sich nichts ergeben. Und dann haben wir umgebaut, die Idee, und dann haben gesagt, okay, dann müssen wir so klein wie möglich anfangen oder so groß wie nötig, sage ich jetzt mal. Und durch wiederum einen Zufall eigentlich sind wir dann am Ort auf eine Schreinerei gestoßen, die schon fast 10 Jahre geschlossen war. Also allerdings war das im Gebäude von dem bisherigen Inhaber und die Schreinerie war praktisch nur zugeschlossen und so ein bisschen im Dornröschenschlaf.
Ja.
Mit sehr alten Maschinen natürlich, weil da war jetzt nichts investiert, so die letzten 30 Jahre, aber die waren alle tipptopp und auch für mich sehr gut geeignet. Also ich konnte dort quasi starten. Das war so der Start und ich habe das allein gemacht. Also das war auch ein bisschen. Wir wollten da nicht gleich Mitarbeiterverantwortung, weil du musst dann auch die Löhne und Gehälter dann zahlen, zuverlässig. Ja. Und das war ja nicht mal klar, ob ich davon leben kann, so richtig. Und das haben wir uns dann oder andere nicht angetan, dass wir dann gleich mit Mitarbeiter starten. Und es ist ja auch so, man muss ja, wenn man dann neu startet, das geht ja nicht von 0 auf 100, sondern das entwickelt sich ja was. Also, genau. Ja, zur Gründung selber war so der Weg auch schwierig. Durch meine Tätigkeit auch im Außendienst und den Kontakt zu vielen Schreinereien habe ich ja viel gesehen. Also Dinge, die ich vielleicht machen wollte, aber ich habe auch viele Dinge gesehen, die ich so auf keinen Fall machen wollte. Und ich habe dann eigentlich mir dann auch als aufs leere Papier wurde als Überschrift Schreinerei, haben eigentlich genau zwei Vorgaben draufgeschrieben. Und die erste Vorgabe war für mich, ich gründe eine reine Möbelschreinerei. Also ich wollte nicht Bauschreiner sein, sondern nur Möbel bauen. Und das zweite war dann in Konsequenz auf das, was ich ja als Erfahrung mitgebracht habe, ich wollte nicht nach anderen Schreinern schauen, wie die das machen, sondern ich habe das komplett abgelehnt, andere Schreiner auch mit, egal ob Website, ob Auftritt nach außen, egal was, ich schaue nicht nach anderen Schreinern. Also ich wollte nicht
Spannend,
einfach irgendwas kopieren, sondern dieser Gründung eine Chance geben, also was Eigenes zu sein. Und die Idee war das damals, so die Gründung ähnlich einem Startup das zu gestalten. Also eher so, jetzt denken wir mal, wir machen was ganz was Neues. Und was braucht man denn da dazu? Was braucht denn der Kunde? Also eigentlich das Ganze nicht vom Betrieb aus als Schreiner zu sehen, wie sieht die Welt um einen Schreiner aus, sondern eher, wie sieht denn der Schreiner in der Welt aus? Also wie wollen denn die Kunden einen Schreiner sehen oder was sollten der machen, damit die Dienstleistung auch annehmen? Das war so
Spannend.
die Idee und wir sind damals echt viel rumgereist zu verschiedenen Veranstaltungen, auch nach Berlin. Da gab es so ein Entrepreneurship Summit, heißt der. Das ist also so eine Gründerveranstaltung. Da waren wir dann ein Wochenende. Waren eigentlich wirklich beeindruckende Speaker dort. Da ging es um Nachhaltigkeit und um wirklich tolle neue Ideen auch von jungen Menschen, was die für Produkte oder Leistungen anbieten könnten und wie man das dann umsetzt. Also solche Dinge haben wir dann besucht und auch Vorträge, Webrecherchen von Startups, welche Startups, warum sind Startups dann erfolgreich, wie haben die sich entwickelt also wir haben uns eher angelehnt an, wir machen was ganz Neues und nur von der Unternehmensführung her und von dieser Geschichte, von der Kundensicht, also nicht von der Tradition des Möbelbauens, also das wollten wir jetzt nicht neu erfinden, sondern einfach mal, was wünscht sich denn so ein Kunde vom Schreiner. Also das war so die Idee.
Spannend.
Und mittlerweile kann man auch sagen, dass wir viele Dinge anders machen wie andere. Und das einfach, ich glaube, schon der richtige Weg war jetzt, dass man das so jetzt, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Ja, genau.
Das ist spannend, ne? Ich bin ja agiler Coach und so dieses in kleinen Schritten sich vorwärts bewegen, schauen, ob das passt für den Markt und dann anpassen, inspect and adapt, nennt man das so schön. Das höre ich da raus, ne? Das ist irgendwie ganz interessant. Hast du denn da irgendwie auch dann irgendwie die Kunden, also immer mal wieder abgefragt oder wie hast du das gemacht, ein Gefühl dafür zu kriegen, was der Markt braucht? Wie ist dir das gelungen irgendwie?
Ja,
Ein
unter
Gespür für
anderem,
zu kriegen.
genau, wir haben also Kunden befragt, zuerst auch Freunde also haben wir ein bisschen so Marktforschung, also was uns möglich war, also das konnte man eigentlich nicht bezahlen oder das ging nicht, aber
Klar.
so aus eigener Erfahrung haben dann Freunde und Bekannte gefragt, hey, wenn ihr was vom Schreiner wolltet, was müsste das sein oder wie stellt ihr euch das vor und natürlich auch aus eigenen Erfahrungen mit Handwerkern und auch dem Ruf der Handwerker, nicht zu kommen, ohne dass man 10-mal anruft, keiner geht ans Telefon, niemand antwortet auf E-Mails. Also solche Dinge haben wir natürlich aufgenommen und haben das praktisch umgedreht und gesagt, was können wir tun, damit wir erreichbar sind, zum Beispiel. Und auch in der Phase schon, wo ich alleine war, Das ist ja schwierig. Du stehst an der Maschine und dann klingelt das Telefon. Manchmal hörst du gar nicht, aber du kannst ja nicht von der Maschine weg und dann irgendwie zum Kunden ein Gespräch. Also, das ist auch schwierig. Ja. Da war die Entscheidung dann, dass wir uns so ein Telefonsekretariat buchen.
Aha, interessant.
Und das war also dann Resultat aus dieser Überlegung: Wie bleiben wir für Kunden erreichbar? Und das ging ganz gut, denn das ist jetzt kein überregionales Telefonsekretariat, sondern ein regionales. Das heißt, das ist immer so befremdlich für Kunden, wenn die dann anrufen, wie bei großen Internetkonzernen. Ja, das ist dann in Irland und dann spricht jemand mit indischem Akzent, schlechtes Deutsch und so. Also ich will das jetzt nicht in Frage stellen, das ist sicher das richtige Modell für die, aber für einen regionalen Handwerker ist das, also das ist nicht darstellbar, also dass da jemand anruft und dann kommt da eindeutig ein Callcenter. Also das
aus Thailand irgendwie.
So ja, genau. Genau. Und das haben wir gewusst, das können wir nicht bringen, dann lieber gar nichts. Und dann haben wir aber einen Kontakt über einen Bekannten hergestellt und das ist so ein regionales Callcenter, die das sehr persönlich machen. Und das ist auch eine kleine Crew. Das heißt, die kennen sich dann auch irgendwann mal mit uns aus und was wir gerade machen. Und also das ist dann echt eine coole Geschichte gewesen und das haben wir dann geschalten zum Beispiel. Dann waren wir aber auch noch auf Workshops in Deutschland und in Europa. Gibt es ja diese Gründerwochen immer im Oktober. Und da im Rahmen, da macht ja die Handwerkskammer, die IHK, alle machen da mit. Und da haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt. Und da war auch ein Workshop bei jemandem, der auch coacht und solche Sachen macht. Und Firmen begleitet, auch Familienbetriebe bei der Übergabe begleitet und solche Dinge. Und auf jeden Fall, die Idee war von denen, man macht einen Workshop und jeder, der was Neues machen möchte, kann sich dort also buchen und man sitzt zusammen und erklärt gegenseitig, was man vorhat. Und das war dann auch so eine Art Proof of Concept, dass man praktisch erklärt hat, was man vorhat und dann natürlich mit Fragen konfrontiert war oder mit Aussagen, ja, das machen ja die anderen auch, also das ist ja nichts Neues.
Und, Alleinstellungsmerkmal, und so, ne?
Ja, so genau, das ist natürlich schwierig im Schreinerhandwerk, das seit über 500 Jahren gibt, als Schreiner Alleinstellungsmerkmal zu halten oder zu kreieren. Ja. Also vom Produkt her ist eher schwierig das war für uns dann klar, der Weg ist richtig. Also auch das mit dem Telefon, also Erreichbarkeit, wir müssen diese Faktoren verbessern. Dass die Kunden mehr Spaß haben, wir müssen die Kunden betreuen und informieren. Dann waren überall bei allen, die wir befragt haben, war Termintreue, war ganz oben gestanden auf der Liste von jedem. Und also, dass die Termine versprochen werden, nicht gehalten werden, ohne Absage, ohne alles. Ja. Also das ist wohl noch immer im Handwerk doch immer wieder, kommt es vor.
Ja, das stimmt.
Und solche Dinge haben wir dann quasi mit eingearbeitet in unser Konzept. Weil jetzt ganz ehrlich, seit 500 Jahren gibt es den Beruf des Schreiners, also ist er irgendwo, habe ich mal gelesen, so circa, dass das der Schreiner, den gibt es dann seit dort die Bezeichnung. Und was soll mir jetzt einmal Möbel besser oder anders machen? Also ein Schrank, der
bleibt Möbel,
das, ja. Ja, das wird schwierig. Also die Materialien sind am Markt die gleichen und die hat jeder zur Verfügung. Also da können wir nicht groß drehen, dass wir da nach vorne kommen beim Kunden, sondern wir können nur und über diese Faktoren da gewinnen und Fans bekommen. Und es war dann auch so eine Übernahme von diesen Startups, dass wir sagen, unsere Kunden, die sollen eigentlich zu Fans werden. Wir müssen die so gut betreuen, dass die so zufrieden sind, dass die uns dann wieder weiterempfehlen. Das war also auch auf der Agenda. Und dann wiederum die Frage, was müssen wir tun? Was müssen wir besser machen oder sehr gut machen, damit es den Leuten auffällt, dass wir das anders tun wie andere? Solche Dinge waren es, unter anderem Sauberkeit von Handwerkern. Wenn der Handwerker kommt, alle sagen, oh Gott, da kommt der Handwerker, alles abhängen und nachher können wir 2 Tage putzen, dass alles wieder sauber ist. Auch das haben wir uns zu Herzen genommen und haben praktisch ein Konzept entwickelt, wie wir den Raum abdecken und schützen. Also und unser Credo ist, wenn wir vom Kunden gehen, ist es mindestens gleich sauber wie vorher oder sauberer. Also wir verlassen uns auch die Möbel. Das ist kein Staub mehr im Schrank vom Montieren oder irgendwas. Das muss alles perfekt sein.
Ja.
Und natürlich ist es so, dass die Hausfrau, die Gründliche, niemals einen Schrank einreiben wird, wo ein Schreiner rausputzt. Das ist uns klar, aber es soll halt nicht so sein, dass die da eine Putzkolonne beauftragen muss, dass das Ding wieder in Urzustand versetzt wird. Also genau solche Dinge waren es dann, die uns am Anfang beschäftigt haben, was wir da machen können.
Das ist spannend, weil das hatten wir, also wir haben selber privat auch ein Haus umgebaut und die einzigen, die irgendwie halbwegs sauber ihren Platz verlassen haben, waren die Küchenbauer, die so ganz Staubsauger mitgebracht haben, eigene. Und ich meine, das spricht schon für sich, ja, wenn man dann irgendwie so denkt, okay, die haben sogar ihren Dreck weggesaugt, das ist schon das höchste der Gefühle, da weiß man, wie es sonst zugeht. Ne? Also das ist tatsächlich vielleicht ein Problem, was mehrere sehen und finde ich interessant, dass ihr das euch so auf die Agenda schreibt. Ne? Man könnte jetzt sagen, Kundenfreundlichkeit, Kunden zu Fans machen, ist uns wichtiger als jetzt irgendwie das fancy Möbelstück aus irgendwelchen hippen Materialien zu bauen, die irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen neuen Werkstoffen sind, sondern klassisch vielleicht so von Produkt her, aber über Service sich dann irgendwie abzuheben.
Ja, das eine schließt jetzt andere nicht aus. Also wir wollen auch unseren Job richtig gut machen und das ist auch unser Ziel oder unser Qualitätsmerkmal, dass wir die Dinge halt zu 100% machen.
Genau, okay. Also natürlich kann man auch im Produkt Dinge irgendwie innovieren und da, Systeme irgendwie verbessern, die vielleicht das Möbelstück moderner machen lassen oder neue, was ich nicht, Scharniere oder was auch immer es da gibt. Aber lass mal so ein bisschen ein Gefühl für kriegen, wann du so angefangen hast und wie sich das so entwickelt hat, dass man nochmal so einen Zeithorizont hat.
Also selbstständig gemacht habe ich mich im Frühjahr 2015. Aha. Und war praktisch schon 2016, sage ich mal, Mitte des Jahres, waren es dann die ersten Gedanken. Hm. Und was machen wir, also wie muss das aussehen? Und haben wir dann auch diese Übernahmekandidaten, also die Schreinereien, besucht. Da gibt es ja von der Handwerkskammer beziehungsweise bundesweit solche Übernahmedatenbanken, wo man sich dann eintragen kann, Achtung, ich suche eine Schreinerei. Oder der Übergebende kann sagen, ich habe eine abzugeben. Und da wird es praktisch von der Handwerkskammer in unserem Fall dann gematcht. Und das ist alles noch praktisch mehr Chiffre. Dann bekommt man irgendwelche Aussagen, Achtung, die Schreinerei kann das und das. Mhm. Oder der Interessent kann hat das und das vor. Also und auf jeden Fall, dann kriegt man dann so eine Adresssammlung, wo es dann passen könnte. Und da sind wir da rumgefahren, im näheren Umfeld, also schon auch weiter. Also ich sage jetzt mal, so ein Radius von 50 Kilometer haben wir uns gesteckt, weil das wäre dann tatsächlich auch noch vom Wohnort aus, das wollten wir dann auch nicht ändern, weil man im eigenen Haus quasi wohnt. Und das dann auch noch aufzugeben, das war dann einfach zu viel für den Start einfach zu riskieren. Also da hat man so eine Base, wo man damit leben kann und arbeiten. Und die Schreinerei war dann, da sollte dann so sein, dass man die dann praktisch normal erreichen kann. Also maximal 50 Kilometer, wobei das schon sehr weit ist. Und zudem auch von dieser Schreinerei auch das nähere bekannte Umfeld praktisch bearbeitet dann als Schauplatz unserer Tätigkeit. Wo das dann klarer wurde, dass das nichts wird mit den bestehenden Angeboten, haben wir uns praktisch umgeschaut nach dieser anderen Geschichte, dass man dann irgendwie was selber macht, einen kleinen Raum mietet und dann dort mit wenig Maschinen mal anfängt und dann einfach das so sukzessive dann nach vorne bringt. Ja. Das war so der Start. Das war 2015 dann im März soweit, dass wir dann die Werkstatt pachten konnten. Und dann ging es auch los mit Möbelbauen.
Genau. Und dann hast du erstmal die Maschinen übernommen. Und jetzt kommen wir eigentlich auch noch zu einem spannenden Teil, den wir noch gar nicht beleuchtet haben. Nämlich wie der Weg neben dem, ja, das Unternehmen irgendwie mit einer anderen Fokussierung aufzubauen, tatsächlich irgendwie so Kundenservice immer im Blick zu haben, dass du auch relativ früh so in diesen Teil Digitalisierung eingestiegen bist. Ne? Ich habe im Vorgespräch noch so ein bisschen im Kopf, dass das auch mit den Maschinen zusammenhing. Erzähl doch da mal, wie da so dein Weg war, wie das anfing, dass du neben dem Callcenter, ne, so kleine Dinge irgendwie halt anders oder gemacht hast, digitalisiert hast.
Ja, also grundsätzlich war schon 2015 der technische, der planerische Bereich digital. Also was unter anderem auch daher rührt, also zum einen bin ich CAD Fan, sage ich mal schon. Okay. Ich arbeite schon seit Anfang der 90er Jahre mit CAD im Holzbereich und habe dort den ersten Kontakt gehabt und bin seitdem auch Fan von dieser Geschichte, was auf der technischen Seite passiert. Also, dass man CAD-Zeichnung machen kann und die CNC-Maschine weiß dann, wo sie ein Loch bohren muss oder was fräsen oder so. Das war damals schon beeindruckend und ist jetzt sehr viel komplexer und noch beeindruckender. Also da war der Kontakt schon da und in der Planung war mir auch eins klar durch die Gespräche, ja, das Problem, warum gehen Menschen ins Möbelhaus und vielleicht nicht zum Schreiner, war auch ein Punkt, weil sich die Menschen das fertige Möbel anhand einer Zeichnung nicht vorstellen können.
Ja, ja.
Die sind sich total unsicher, ist das überhaupt das, was ich will, gefällt mir das und. Und da kam die Idee, das per CAD zu machen und dann quasi fotorealistisch zu rendern, sodass der Kunde schon sein Möbel schon sieht, bevor es überhaupt fertig ist. In seinem Raum auch noch, mit wie das Licht dort wirkt. Und so weiter. Und das war dann die Idee, dass wir von unseren Möbeln praktisch keine Zeichnungen erstellen. Also die machen wir natürlich im Hintergrund auf CAD, aber nicht als Zeichnung auf Blatt Papier praktisch zum Kunden bringen, sondern als gerendertes Bild, sodass sich der Kunde das echt gut vorstellen kann. Und das ist auch nahezu 100%, was dann, wie das nachher auch im Raum wirkt. Auch von den Dimensionen, aber auch Materialität. Ja. Und das war so gleich zu Beginn klar, das müssen wir so machen, sonst um Vertrauen zu schaffen für den Kunden, dass er sagt, okay, ich gebe da jetzt Geld aus und das wird aber dann ganz genau so, wie ich es auch haben möchte. Und das war im Prinzip der Startschuss. Und wir haben von Anfang an, ich sage jetzt mal, auf der kaufmännischen Seite die Kundenverwaltung und haben wir auch nichts selber gestrickt mit Excel oder Co., sondern haben dann tatsächlich schon in ein professionelles CRM-System investiert, damit wir das sauber verwalten können und das alles auch Angebot, Rechnungen und so weiter dann entsprechend abarbeiten können und zum Kunden bringt sauber. Also das waren so die ersten zwei Komponenten, die bei uns in der Schreinerie jetzt quasi zum Tragen kamen. Das Weitere war dann, dass wir Gott sei Dank einen Steuerberater gefunden haben, der auch keinen Bock hat auf irgendwelche Leitsordner durch die Gegend schleppen und irgendwas. Ja. Und das war meine Vorgabe von Anfang an, dass ich kein Blatt Papier von mir zum Steuerberater trage und andersrum. Und unser Vorteil war das, dass er jetzt mit einer großen Firma, mit DATEV arbeitet und viele Steuerberater und er dort irgendwie in so einem Pool ist von Teststeuerberatern, die neue Produkte testen. Und dann war ziemlich schnell klar, dass wir da mitmachen. Und unsere Buchhaltung ist dann komplett durch digitalisiert. Also da gibt es also mit dem ganzen Belegswesen, selbst das Kassenbuch ist digital. Also wir haben nicht mal ein handgeschriebenes Kassenbuch, gar nichts. Also das ist
sehr gut.
Ja, ja. Mittlerweile wird das über das System auch die Zahlungen ausgelöst, die Rechnungen, das war am Anfang auch so ein Kampf, dass wir die alle so kriegen. Also ich habe gesagt, ich will keine Post mehr, also keine Briefpostrechnung mehr, ich will alles digital, ich will die nicht mehr haben. Ja. Und das war bei doch einigen großen Firmen am Anfang ein richtiger Kampf, spannend, dass das dann funktioniert. Also mittlerweile klappt das alles.
Wie ist das bei den Kunden? Also ich bin ja auch ein großer Fan des papierlosen Büros, sagt man so schön. Aber erlebe im Handwerk oft, dass man dann irgendwie nochmal das Papier oder Post bekommt und so. Wird das auch von den Kunden so angenommen oder erlebst du da eher noch so eine Zurückhaltung? Wie siehst du oder wie erlebst du das?
Nee, das wird gerne angenommen. Ja? Zum einen haben die den Vorteil natürlich, also die Menschen sind ja alle irgendwo beruflich tätig oder sonst irgendwo tätig. Und dort geschieht ja alles per WhatsApp, E-Mail, keine Ahnung, was für so Messenger-Dienste noch gibt. Und die Affinität von unserer Kunde ist also relativ groß gegenüber digitalen Medien. Und also bei uns, ich muss mal zurückrechnen, ich glaube jetzt seit 2015 haben wir vielleicht 5 Rechnungen in Briefpapier geschrieben.
Ah, spannend.
Also alles, bei uns gibt es alles per Mail. Also das ist vom Angebot über die AB oder Rechnung, das wird alles per also digital gemacht, direkt aus dem System raus und dann kommt es dann per Mail zum Kunden. Genau. Also und die Akzeptanz ist riesengroß. Also das ist eher positiv. Die finden das eher gut, dass jetzt so ein kleiner Handwerker sich solchen Dingen bedient und nicht erst noch eine Briefmarke drauf pappt und dann dauert das Ding 2 Tage mit der Post, bis ich es habe, sondern ich habe es praktisch zeitgleich. Also da ist der Vorteil auch vom Kunden her eher wird es so gesehen, als Vorteil gesehen, ja, genau.
Ja. Habt ihr auch die, also jetzt sind wir so ein bisschen in der Software-Ebene oder in der, habt ihr da auch wie ist denn das vor Ort, wenn die Schreiner da tätig sind, habt ihr da auch Systeme? Weil was ich nämlich irgendwie oft vermisse, ist noch dann auf der Baustelle oder am Ort, wo das Möbel irgendwie hinkommt, mit Tablets oder so zu arbeiten, dass da dann oft irgendwie noch der Zettel in die Hand genommen wird oder was weiß ich. Wie macht ihr das? Was habt ihr da für Systeme? Zeiterfassung oder was auch immer, Arbeitszeiterfassung?
Also Arbeitszeiterfassung ist ein System, das ist app-basierend und das hat praktisch jeder Mitarbeiter auf dem Handy drauf und kann das darüber steuern. Wir haben auch damit praktisch gewährleistet, dass man so eine minutengenaue Aufzeichnung hat. Ja. Das heißt auch mit Pausenzeiten, das ist bei uns nicht wie im Bergwerk, dass praktisch von hier bis hier ist Vesperpause und von hier bis hier ist Mittagspause und hier ist Anfang und hier ist Ende, sondern im Prinzip können unsere Mitarbeiter, wenn die morgens eher da sind, warum auch immer, weil es mit dem Verkehr, Straßenverkehr besser lief oder so, dann können die dann auch mal, also normalerweise so Kernarbeitszeit haben wir, dass wir um 7:30 anfangen. Aber wenn jetzt jemand um 7:45 da ist oder 7:50, dann kann der direkt starten und dann muss der nicht warten bis 6:30, damit jetzt die große Hupe ertönt und dann geht's los und dann, wenn sie wieder ertönt, da werfen wir den Hammer weg. Also solche Dinge, Arbeitszeiterfassung haben wir digitalisiert im Prinzip und stark vereinfacht, aber das kann man. Manche Betriebe treiben ja das bis zum Exzess, dass dann verschiedene Tätigkeiten haarklein immer dokumentiert werden. Das ist bei uns gar nicht. Bei uns wird praktisch die reine Arbeitszeit erfasst. Wir ordnen das nicht direkt am Kunden zu. Das machen wir aber dann tatsächlich von Hand. Da gibt es so einen Laufzettel, wo jeder dann einträgt, was er getan hat. Und der Rest ist praktisch, weil mehrere Aufträge auch gemeinsam durch die Fertigung laufen, weil teilweise sind ja wiederkehrende Arbeitsschritte, die ja nicht nur am einen Schrank wichtig sind, sondern am anderen auch. Ja. Und da wir arbeitsteilig auch arbeiten, macht jetzt praktisch einer nicht einen Auftrag, sondern da kann sein, in einer Stunde waren es 3. Und jetzt soll er da entscheiden, waren jetzt 10 Minuten für die einen und 8 Minuten für die andere und der Rest wieder für Auftrag 3. Das ist ja dann wahrscheinlich so genau wie ein Fahrtenbuch von Hand. Oder halt einfach nach, ja, also wir sehen da keinen Sinn drin. Das will ich damit ausdrücken. Und für uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter die Arbeitszeit bezahlt bekommen. Und deshalb müssen die halt einfach, und jetzt muss man es ja gesetzlich vorgegeben, ist ja auch. Also und dieser Pflicht genügen wir damit und fertig. Ja. Und das ist so ein kleiner Bereich, wobei das nicht irgendwie, wir haben praktisch kein so ERP-System, das alles miteinander verwurschtelt und Ressourcen plant und könnte. Also das haben wir alles gecancelt und haben das so einfach wie möglich gestaltet. Also wir sind ja auch kein Industriebetrieb, obwohl wir sehr digitalisiert sind, sind wir ein Handwerksbetrieb. Und dann muss ja das alles mit, alles wirtschaftlich sein auch. Da gab es mal so einen Spruch, also lieber wirtschaftlich ungenau als genau unwirtschaftlich. Also das, also wenn der Dokumentationsaufwand einfach größer wird wie wieder Nutzen, den es stiftet, dann macht es keinen Sinn in meinen Augen. Und deshalb sind wir da doch stark reduziert.
Was ich gerade nochmal eine Frage habe, oder irgendwie um ein Bild zu bekommen, wie läuft das denn in der Werkstatt? Habt ihr da auch für eure Projekte oder Aufträge irgendwie Systeme, wenn da mehrere Leute dran arbeiten, dass man dann auch irgendwo sehen kann oder erfasst wird, welcher Arbeitsschritt gerade gemacht wird oder wie der Stand ist und welcher Mensch da gerade was tut und wann der Nächste da irgendwie was tun muss? Habt ihr sowas auch?
Industrieressourcenplanung, also dieses Modul, sage ich mal, das haben wir nicht in dieser Form.
Aber habt ihr ein Board oder irgendwas?
Also ja, genau. Macht ihr das? Also wir machen das jetzt mit so einem Kanban-Board digital, so ein Trello-Board ist das jetzt bei uns. Und da haben wir jeden Mitarbeiter drauf und was zu tun ist und bei wem es gerade liegt oder hängt. Das ist ja ähnlich wie bei der Softwareentwicklung. Bei uns ist es ein bisschen komplexer, weil ja nicht immer die Prozessschritte nicht eindeutig jedes Mal ganz gleich sind. Da kann es sein, der Auftrag bedarf weniger Arbeitsschritte, der andere mehr. Also das muss man halt dann händisch dann. Aber das schaffen wir dann schon, weil man mit sieben Personen im Team bespricht man sich ja und man sieht sich ja ständig. Also das ist dann auch dann abzuklären. So machen wir den grundsätzlichen Arbeitsablauf mit diesem Trello-Board. Hilft uns natürlich auch, dass man nichts vergisst, weil das ist auch so ein Thema, weil wir immer wirklich viele Aufträge parallel bearbeiten. Der eine ist noch in der Planung, der restliche wird für die Montage fertig gemacht. Was wir dann aber haben, um zu prüfen, ob alle Bauteile gefertigt wurden, weil bei uns das System ist so, das CAD spuckt praktisch Daten aus, zum einen die technischen Daten, die das Werkstück betrifft, also so eine Schrankseite, kommen da Bohrungen rein oder eine Fräsung für die Rückwand und solche Geschichten. Und das geht dann direkt an die Maschine, also mehr oder weniger. Da hängt noch so ein Fertigungsleitstand, so eine Software dazwischen, in der wir wieder mehrere Aufträge zusammenfassen können. Das ist auch ein Produkt, das kommt aus der Industrie eigentlich mehr. Aber wir nutzen es dazu, um kleinere, weil wir ja Privatkunden haben, das sind eher kleinere Aufträge, die dann wirtschaftlich zu fertigen, indem wir gleich gelagerte Aufträge zusammenfassen und die miteinander praktisch durch die Fertigung schieben oder schleusen. Und dann bietet unsere Maschine den Vorteil, dass sie die Teile etikettiert, automatisiert ist das praktisch. Also da wird ein Etikett aufgebracht auf jedes Teil, auf dem dann mit QR-Code wieder nachverfolgt werden kann. Also auch Text, aber auch QR-Code. Was bin ich für ein Teil und wo gehöre ich hin? Und das war dann schon eine Weile ganz gut, aber man muss halt immer die Etiketten lesen, von welchem Auftrag bist du? Bist du eine Seite oder solche Dinge? Und man hat es dann in Wägen gestapelt und hoffentlich auch richtig, wenn jetzt da zufällig oder außersehen ein Teil woanders reingeraten ist in einen Wagen. Da waren eigentlich schon Suchzeiten drauf, bis man dann erkannt hat, das gehört ja gar nicht hierhin, sondern woanders. Und jetzt haben wir ein System, wo wir auch mit einem Tablet und mit einem Scanner quasi die Teile in ein Produktionsassistenten, das ist ein Regal, das so Pick-to-Light-Technologie besitzt. Also das heißt, es kommt ein Teil, ich scanne das ein. Wenn noch kein Teil von dieser Position da ist, dann schlägt mir das Regal ein Fach vor. Und dann stelle ich das dort rein und wenn das nächste Teil von dieser Position kommt, dann zeigt mir das Regal, Achtung, hier steht schon was, stell's da dazu. Und gleichzeitig ist dann so, dass wir auch live mitverfolgen können, welche Teile sind denn schon gefertigt. Also das haben wir dann auch so aus Produktionsübersicht praktisch, dass wir dann live auf dem Rechner dann sehen, welche Teile sind schon fertig. Und auch der Bediener und der Mitarbeiter am Regal kriegt praktisch eine Information, wenn alle Teile dieser Position da sind. Also da kriegt er so Mission Completed, also der kriegt einfach das Signal, Achtung, alle Teile sind da von dieser Position. Und weitergehend ist dann so, wenn wir die Möbel dann zusammenbauen, also oftmals werden die verbaut, hier fix fertig gemacht, wenn es kleinere Möbel sind. Größere Möbel werden praktisch vorkonfektioniert, um vor Ort dann das aufzubauen, also so große Schränke und so. Die sind dann nicht am Stück zu transportieren und einzubringen in Wohnungen und Häuser, sondern die werden natürlich zerlegbar gebaut und dann vor Ort aufgebaut. Und für die Konfektionierung bzw. für die Kommissionierung kann man dann praktisch das Tablet wieder nutzen und sagen, Achtung, ich will den Auftrag 1 konfigurieren, praktisch zum Herrichter zum Montieren. Dann kann ich praktisch diese Position anklicken und im Regal wird mir dann angezeigt, wo stehen denn die Teile dafür. So dass wir da die Übersicht halten, was ist denn schon fertig, was ist nicht fertig, in welchem Status hängt es gerade. Also das ist so. Und hier, das ist das, was du sagtest vorher auf der Baustelle dann mit Tablet, das ist praktisch der nächste Schritt. Da sind wir, also wir haben den Wunsch schon geäußert und die Hersteller oder der Hersteller des Regals und dieser Software ist praktisch schon dran, die programmieren das gerade schon. So dass wir praktisch von der Zeichnung bis hinten raus zur Montage eine Auftragsmappe haben. Durchgängige.
Ja, mega spannend. Also ich höre schon, da sind so viele Dinge dabei, die ich jetzt irgendwie aus großen Industrieunternehmen irgendwie auch kenne, aber ihr habt das bei euch im kleinen Betrieb eingeführt. Wie läuft das denn jetzt? Also um da mal ein bisschen reinzugucken, entstehen solche Digitalisierungsprozesse oder solche anders, wir machen das jetzt irgendwie anders, aus einer Not heraus oder seht ihr, da ist irgendwie ein Bedarf und wie läuft das dann im zweiten Schritt? Gibt es dann den Mario, der da nächtelang recherchiert, wer könnte dafür in Frage kommen oder hast du dir schon dein Netzwerk gebaut oder gehst du zur IHK und klopfst dort an und suchst dir dann einen Dienstleister? Also wie läuft das denn da bei dir oder bei euch?
Ja, genau. Also grundsätzlich war es so, also von Anfang an mit dieser Art der Fertigung, die wir aufgebaut haben, die gab es vorher so noch nicht. Also in der Industrie das hast du schon erwähnt. Und meine Idee war, diese Komponenten aus der Industrie praktisch herauszupicken. Und also die nötigen, um so einen Fertigungsprozess abzubilden. Die herauszupicken und die dann praktisch miteinander zu verknüpfen. Und das war so die Grundidee, wenn es bei der Industrie geht, warum soll es im Handwerk nicht gehen? Das war so das Thema. Ja. Also es war dann schlussendlich doch schwieriger, wie gedacht. Also,
jemanden klar, zu finden, der das macht irgendwie, ne? Oder der euch da hilft. Also,
es gibt ja genügend Projektpartner, die so einen Industriebetrieb von vorne bis hinten planen und auch bauen und auch mit der Software und das dann in Betrieb nehmen. Also das sind ja Maschinenhersteller, Softwarehersteller und. Im Falle einer Möbelfertigung kostet halt so ein Projekt einfach mal 5 Millionen. und ist auch nicht für Handwerk und diese Anforderungen gebaut, sondern eher für viel Durchsatz im Dreischichtbetrieb und mit viel Platz in der Halle und so weiter. Und dann sind die Prozesse ja auch sehr automatisiert zwischen den einzelnen Stationen. Und das brauchen wir im Handwerk nicht. Also das A wollen wir es nicht bezahlen und können es nicht. Und B läuft halt der Prozess anders ab. So, und jetzt haben wir aber meine Aufgabe praktisch, das zu recherchieren, wer macht denn sowas. Und habe dann praktisch so ein Lastenheft aufgestellt mit dieser Idee und habe dann verschiedene Hersteller angeschrieben. Ich habe gesagt, so und so habe ich es vor. Ich will die Daten aus dem CAD raus und zum Schluss müssen die Teile fertig sein und ich muss wissen, wie was. Und da hat sich dann, letztendlich hat sich es dann auf zwei Hersteller von vielen dann reduziert. Und ganz am Ende war es dann so, dass ein Hersteller die Möglichkeit sah, dass die Geschichte sehr aktuell sein oder werden könnte, diese Art zu denken. Und haben dann praktisch da sehr, sehr innoviert, sage ich mal. Also einfach mal Gedanken gemacht, wie sie das unterstützen können. Und da war dann tatsächlich nicht nur der Vertriebler bei uns, sondern auch der Produktmanager von
Schön, ja.
dieser Firma. Und dann haben wir da praktisch miteinander das erarbeitet. Die haben dann wirklich abgefragt, was hast denn du da vor? Wie soll das gehen? Und dann, ja, cool, müsste so gehen. Und jeder hat praktisch das so, ja, dazu, so, ja, dazu gedacht und weitergedacht und gegraben bei sich im Unternehmen, was können wir da von uns noch beitragen oder was nützt da? Und so haben wir praktisch unser System zusammengestellt, das dann auch tatsächlich an dem Tag der Inbetriebnahme haben wir praktisch schon Möbel produziert. Also das war dann auch eine ganz coole Geschichte. Das war eigentlich nicht zu erwarten, dass das gleich direkt losspringt und so das macht, was wir alles so von dem System wollten. Und weil du vorher gesagt hast, wer macht da? Also es ist schon eine hohe Intention von mir gewesen oder so eine hohe Triebkraft dahinter und Druck und einfach nicht nachgeben und keine Ruhe geben, immer nerven und immer im Rücken stehen und sagen, was ist jetzt los? Das hat schon gebraucht, weil jeder sagt, ja, unser System tut ja für sich. Aber die Idee war ja, das mit anderen Komponenten zu vernetzen. Und ganz am Ende war es dann so, dass wir alle unsere Partner dazu animieren konnten, an diesem Tag der Inbetriebnahme gemeinsam hier zu sein. Also wir
Ah,
haben
toll.
tatsächlich die Menschen vom CAD war der Techniker und Projektbetreuer dabei. Dann waren die Monteure der Maschine, also die Hardware aufbauen und so dabei. Dann waren aber auch noch Softwareentwickler vom Maschinenhersteller dabei. Und also die kamen morgen um 7:30, also jeder hat das in Frage gestellt, was machen wir eigentlich hier? Also die sind alle reingekommen, haben sich gegenseitig angeschaut, freundlich gegrüßt und wussten gar nicht, warum sie da sind, so richtig. Und irgendwann, das war so, glaube ich, gegen 8:30, ging es dann los, dann hat jeder das begriffen, dass das eigentlich ganz schön cool ist, wenn da jeder da ist und da beitragen kann, dass das Ding läuft. Und halb 9 war das dann so und um 9:30 sah es bei uns im Büro aus wie irgendwo bei der NASA. Also ich habe gesagt, jetzt können wir noch das ISS übernehmen, weil da waren nur noch Laptops und die haben nur noch gesagt, schick mir mal das und mach mal das und kannst du das auch? Und das war das Gefühl, das erste Mal, dass die so intensiv miteinander arbeiten.
Ja,
Also
toll.
firmen- und produktübergreifend. Und das war ganz schön cool und da hat sich dann danach auch Vertrauen gebildet bei den Herstellern gegenüber Ideen, die wir dann bringen, dass das nicht nur nervig ist, sondern vielleicht auch einen Mehrwert bietet. Und so geht es jetzt praktisch, ja, sind wir so ein bisschen Testkunde oder Referenzkunde und sind da einmal gefragt, wenn es dann Neuigkeiten und Ideen gibt. A, was wir dazu meinen oder B auch, wird jetzt auch auf unsere Hinweise reagiert, wenn wir sagen, hey, guck mal danach, ob man das nicht verbessern kann. Dann sehen die nicht als nörgelnder Handwerker, sondern die nehmen das jetzt schon ernst und das ist,
Die nehmen dich euch ernst, ja.
ja, und das ist ganz schön cool, ja.
Cool, nee, das klingt wirklich interessant, dass das gelungen ist. Also eine Kollaboration, sagt man ja, irgendwie zustande zu bringen, dass man gemeinsam Ideen generiert und da irgendwie entsteht mehr draus. Was ich jetzt noch mal kurz eine Rückfrage hätte, habt ihr dazu Fördermittel in Anspruch genommen oder wie hast du da irgendwie dir noch mal was geholt oder habt ihr da irgendwie eine Lösung gefunden? Wie bist du dabei? Es gibt da zur Digitalisierung einen Haufen Fördertöpfe in Deutschland und wie hast du das gemacht?
Ja, das Problem ist Digitalisierung, Fördertöpfe. Das ist halt typisch deutsch. Das heißt, A, dauert es ewig. B, gibt es eigentlich Digitalisierungsförderungen, wenn man beschreiben kann, dass es funktioniert. Also es gibt ganz wenig Bereiche, also KI ist jetzt so ein Bereich, wobei die Überschrift ist ja auch schon viel zu weit gefasst, finde ich. Also da gibt es jetzt so einen Bereich, wo man sagt, okay, komm, wir geben da mal Geld rein, um was zu entwickeln und dann am Ende könnte es sein, dass es tut. Wenn wir jetzt Fördermittel beantragen, dann müssen wir praktisch ein fertiges Produkt haben, das ja schon funktioniert. Und das ist keine Entwicklung, das ist einfach Nutzen von irgendwelchen Dingen. Also das ist eigentlich rückwärtsgewandt und nicht vorwärts.
Also
Und
siehst du es kritisch sozusagen, diese Förderlandschaft bei uns in Deutschland?
ich finde es gut, dass es Möglichkeiten gibt. Dennoch müsste man da mal drüber nachdenken, ob es dann zusätzlich noch irgendwelche Fördertöpfe gibt, die auch solche Sachen begleiten.
Ja, stimmt. Ja, das ist irgendwie
Das
recht.
ist, aber wir haben auch Förderungen bekommen für Digitalisierung und das ist praktisch das CAD-System, das wir dann einsetzen. Das war ja vorher schon klar, dass es funktioniert und das konnte man sich dann auch fördern lassen. Das haben wir dann auch in Anspruch genommen. Das ist klar. Also das haben wir schon geprüft. Ganz andere Dinge bei Entwicklung ist dann, wir arbeiten ja mit dem Fraunhofer-Institut oder mehr jetzt mit dem Ferdinand Steinbeis-Institut zusammen. Bei ihrer anderen Idee. Und dieses Projekt wurde gefördert, allerdings für Steinbeis, weil das sind ja die Wissenschaftler und Wissenschaft, die können ja dann wieder für Entwicklung wieder was beantragen. Das ist dann von der Seite her ja, der Weg einfach, den man da geht. Und ja, genau.
Jetzt hatten wir schon mal so diesen Punkt der Vernetzung oder Zusammenarbeit, wo du irgendwie großen Mehrwert gespürt hast und man auch irgendwie merkt durch deine leidenschaftliche Stimme, mit der du drüber redest, dass dir das irgendwie ganz viel bringt auch, ne? Dass man sich untereinander zusammentut und gemeinsam Dinge macht. Und wir hatten das im Vorgespräch nochmal gesprochen. Ihr habt unter anderem auch ganz viele Preise gewonnen. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Kann ich hier in die Shownotes packen zum Blogbeitrag dann. Ihr habt unter anderem, oder du kamst irgendwann auch noch mit einer Idee, so ein Schreiner-Netzwerk irgendwie ins Leben zu rufen und dafür auch eine Seite zu schaffen, die Schreinerhelden. Magst du dazu noch was zu erzählen? Weil das ja eigentlich auch, sage ich mal, was wirklich Innovatives Neues ist, jetzt so ein bisschen übers Konkurrenzdenken hinaus zu denken, dass man sich vernetzt und gemeinsam Mehrwert für die Kunden schafft dadurch, ne, irgendwie.
Ja, gern. Wir haben ja jetzt alles so abdeckt, was ist die Digitalisierung im Geschäftsprozess praktisch, was unsere Tätigkeit. Wir haben ja jetzt bislang, was noch außen vor steht, ist ja der Kunde, der uns ja sehr wichtig ist, weil wir können ja die besten Schränke bauen, das hilft nichts, wenn es keiner kauft und
Ja,
keiner weiß.
richtig.
Also von daher ist ja der Kunde eigentlich das Zentrale bei uns im Betrieb oder ich glaube bei allen Betrieben sollte das so sein. Und jetzt ging eigentlich der Gedanke los, wie schaffen wir denn mehr Kundenpräsenz? Und vor allem, wenn jetzt jemand an Schreiner denkt, denkt er nicht, vielleicht nicht, je nach Mensch, der eine denkt an Möbel, der andere denkt aber vielleicht an Fußboden, der andere an Türen, der andere an Reparatur von irgendwas, weil seine Haustür klemmt und solche Dinge. Und dann ist es das schwierig für den Kunden, auf mehreren Websites jetzt den Betrieb zu finden, der genau die Dienstleistung oder das Produkt anbietet,
Dringend,
das er möchte. Und das ist sehr zeitaufwendig. und macht auch wahrscheinlich keinen Spaß.
Ja.
Und jetzt war so die Überlegung, wie, also als Handwerker, ein Betrieb, wir sind jetzt spezialisiert auf Möbel, machen natürlich den Randbereich mit bei Kunden, ist klar. Also wenn jetzt ein Kunde bei uns ein Schlafzimmer kauft und sagt, ah Mensch, da hier die Türe, so wollten wir dann auch noch, dann machen wir natürlich auch eine Türe rein. Aber das ist nicht unsere Kernkompetenz, wir können das und können auch gut, aber wir wollen das nicht, grundsätzlich. Und dann war die Überlegung einer Kooperation mit jemandem, der jetzt dem sein Kernprozess die Türen sind.
Zimmermann und, ist das dann, ne, glaube ich.
Ne, das ist auch Schreiner, aber, aber dann einfach, der hat sich halt spezialisiert. Der, wir haben sehr viel Geld investiert in Fertigung. Da wäre es ja jetzt auch so wirtschaftlich doof, wenn wir jetzt rausgehen, alle Mann, und setzen jetzt irgendwelche Türen und die Fertigung liegt brach. Also auf jeden Fall war jetzt so der Gedanke, ja, wie machen wir das und können wir da eine Kooperation eingehen mit einem anderen Betrieb? Gleichzeitig war aber der Gedanke, das im Web präsenter zu machen. Das heißt, eine Anlaufstelle zu bieten für den Kunden, der jetzt über Schreiner nachdenkt. Und da ja jeder anders Schreiner denkt, müsste der auf einer Plattform rauskommen, wo er dann alle diese Dienstleistungen, die traditionell bei einem Schreiner gesucht werden, auch bekommt. Und dem Kunden ist es ja im ersten Moment eigentlich egal, von wem er die bekommt. Oder welcher Schreiner, ob der jetzt Meier, Müller, Esch heißt, das ist dem erstmal wurscht. Er hat ja nach dieser Dienstleistung gesucht. Und dass es dann die Möglichkeit gibt, auf dieser Plattform quasi das zu so vernetzen, dass immer diese Anfragen dort auch rauskommen, wo sie auch hingehören. So, das ist dieser Grundgedanke. Und natürlich auch, wenn ein Mario Esch hier in Mohart das Licht einschaltet, dann ist halt nur ein kleiner Punkt. Und wenn wir jetzt mehrere ein Netzwerk zusammenkriegen, ich sage jetzt mal so Süddeutschland oder Baden-Württemberg einmal gedacht, dann wird schon heller. Also dann hat ja jeder so einen Schreiner in seiner Nähe, was auch beim Internetrecherche natürlich auch das Problem darstellt. Ich gebe immer ein, die Leistung suche ich, dann finde ich jemand und dann ist der in Castrop-Rauxel. Also, und ich wohne dann in Ulm oder in Mohab. Also das ist dann auch schwierig.
Berlin oder Hamburg findet man immer die coolen Firmen, habe ich festgestellt.
Ja, auf jeden Fall haben die coole Websites. Also was dann hinten rauskommt, das wissen wir noch nicht.
Richtig.
Also ohne was zu unterstellen, nee, aber die sind schon sehr offen und ja, das stimmt. Aber dass man einfach, Internet ist halt nicht regional, das ist nicht begrenzt und deshalb muss man ja was machen, das auch überregional funktioniert. Und das ist auch der nächste Gedanke und nicht zuletzt, weil wir im Wettbewerb stehen mit anderen, die Möbel machen oder andere Dinge. Und das sind dann überregionale solche Selbstbausachen, wo man sich dann den Schrank selber plant und dann kommt dann per Spedition und baut ihn selber auf. Wie auch immer. Aber das ist ein Marktbereich, der dann von den Firmen abgedeckt werden möchte. Und die sind halt überregional tätig und die haben auch eine große Strahlkraft und setzen unheimlich viel Geld ein für so Content-Werbung, irgendwie Facebook, Influencer, keine Ahnung was alles, Google AdWords. Und da kann ich als kleiner Schreiner Mario, kann da nichts dagegen stellen. Also selbst in meiner Region bringe ich nicht das Geld auf, oder kann ich das nicht aufbringen, so viel Werbung zu machen, dass die nicht vor mir sind? Und das ist einfach das Problem. Und da ist auch der Gedanke, wie sieht denn das in 5 oder in 10 Jahren aus? Zudem auch Parketthersteller, Türenhersteller, irgendwelche Werkstoffhersteller, die Hersteller präsentieren sich auch immer stärker im Netz. Und dann wird praktisch über deren Vergabe wieder die Anfrage weiter, also die generieren da tatsächlich Daten und Anfragen damit und leiten das dann weiter an wen sie wollen. Also das ist dann auch so, wenn jetzt einer Parkett legt und jetzt ein Parketthersteller hat eine zugegeben super Homepage und da kann sich der Kunde seinen eigenen Raum schon anschauen und was weiß ich alles. Ja. Und der sagt, oh ja, cool, dieses Produkt möchte ich haben. Und dann steht unten dran, ja, jetzt hier möchte ich haben, wer verlegt denn? Und dann geht die Anfrage an den Hersteller und der Hersteller sortiert, wem er das wieder gibt. Also das geht dann auch in diesem lokalen Parketthersteller völlig vorbei. Und das ist so die andere Geschichte, wo entwickelt sich das denn hin? Und da denke ich, die Handwerker als Einzelkämpfer, wo jetzt der Kunde vom Ort oder vom Nachbarort abends nach Feierabend in die Schreinerei reinläuft und sagt, ah, hallo, ihr auch hier, ich möchte gerne einen Schrank. Also das ist halt nicht mehr so. Heute ist der Kunde also ausschließlich im Web organisiert und möchte halt am Sonntagabend um 8 schauen, ob er einen neuen Schrank haben möchte oder keine Ahnung wann. Oder unterwegs im Zug auf dem Handy. Und ich glaube, da muss man auch als Schreiner reagieren. Und einfach mal die Zeit vordenken. Momentan haben wir natürlich alle Arbeit genug, also wirklich alle. Und manchmal mehr als genug. Soll man sich jetzt auch einen Kopf machen? Was? Jetzt habe ich Arbeit genug und eher zu wenig Mitarbeiter. Warum soll ich jetzt um noch mehr Aufträge schauen? Also, aber ich denke, da muss man schon heute mit dieser Technik einfach einen Schritt mitgehen. Und das Erlernen, weil das dauert ja auch seine Zeit, bis man da einen Status erreicht, wo das dann auch nach außen professionell wirkt.
Ja.
Und die Zeit brauchen wir, also das ist schon höchste Zeit, sage ich da.
Ja.
Und da war die Idee, dass man das als Netzwerk, wenn jeder was dazu beiträgt, leichter stemmen kann, wie jeder für sich alleine. Das ist so der Kern praktisch.
Ja. Und du hast jetzt angefangen, man kann auch planen, da bin ich mal so ein Fan von. Ich habe schon vor 10 Jahren meine IKEA-Küche mal geplant online. Also wenn man einfach schon mal tun kann als Kunde, ja, man kann schon mal gucken, was wird es ungefähr kosten, wenn ich mir so einen 7-türigen Kleiderschrank mit, weiß ich nicht, so und so viel Einlegeböden zusammenstelle. Und wenn es dann um Details geht, dann kann man da ja immer noch mal mit dem Schreiner das zusammen machen. Aber man hat schon mal so ein bisschen so ein Gefühl, man kann sich schon mal emotional, sag ich mal, auf dieses Thema einstellen. Und du hast das jetzt einfach angefangen, aber was ich verstanden hatte, das kannst du gerne irgendwie auch noch mal erzählen, ist, dass du da jetzt tatsächlich dir irgendwie langfristig wünscht, ein Netzwerk zu gründen und da auch Leute suchst, die da Lust haben, irgendwie mitzumachen oder genau, erzähl mal was dazu.
Ja, genau, also mittelfristig ist das eigentlich das Ziel, dass man, und ich bin auf der Suche nach geeigneten Netzwerkpartnern, also zum einen was jetzt in der Region, weil so ist der Plan, dass wir das regional mal testen, was jetzt eher, also doch teilweise schwierig sich darstellt, denn dieser Konkurrenzgedanke ist im Handwerk so in der DNA festgeschrieben. Das ist unglaublich. Also mittlerweile haben wir sehr viel Kontakt auch durch verschiedene Veröffentlichungen über unser Fertigungssystem, über uns selbst. Auch in Fachzeitungen haben wir sehr viel Aufmerksamkeit erregt und haben auch Anfragen überregional. Also ich sage jetzt mal einfach mal, dass man Gefühl kriegt, also hier aus Stuttgart ist jetzt gar keiner dabei oder aus Ulm.
Ja, Stuttgart, also, Heilbronn, ist in der Nähe, Heidenheim, Schwäbisch Hall, jeder, der zuhört, darf gerne mal schauen, genau.
Und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir Anfragen haben, die sind alle weiter weg. Also aus Bayern, aus Hannover haben wir, aus der Gegend von Trier hat ein Kollege angefragt, ob er vorbeikommen kann, ob man sich mal austauschen könnte. Also da gibt es schon den Wunsch, sich auszutauschen. Wobei das, wie soll ich sagen, der gemeinsame Nenner, den man jetzt mit allen anderen überregionalen Betrieben hat, ist der, dass die im regionalen Umfeld auch mit niemand reden können. Also da ist niemand bereit, da sich auszutauschen und dass man sich gegenseitig weiterbringt. Was also in meinen Augen totaler Schwachsinn ist. Jeder bringt die Ressource auf und jeder beschäftigt sich mit dem gleichen Metier. Ja. Und jeder klagt, dass er zu viel Arbeit und zu wenig Mitarbeiter hat. Und aber dann so einen Weg zu gehen, ist nicht überall vorstellbar, scheinbar. Also das ist, also nichtsdestotrotz, ich habe mir das trotzdem als Ziel aufgeschrieben. Also wir sind tatsächlich da drin und sammeln jetzt Adressen und Kontakte, damit wir da unser Schreinerhelden-Thema noch weiter betreiben. Weil das, bislang entstand das alles aus auf unsere Initiative und auch budgetmäßig, auch ressourcenmäßig Zeit. Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt, wo man dann auch Geld in die Hand nehmen muss und wir brauchen auch mehr Input von anderen. Ja. Weil das hilft ja nicht, wenn wir uns was ausdenken, sondern das so ein Netzwerk lebt ja davon, dass jeder was beiträgt, von seinem Wissen, von seinen Ideen. Hm. Und in Summe wird es dann halt wesentlich besser, wie was jeder alleine auf die Füße hätte gestellt. Mhm. Also das ist so die Überzeugung und auch und daher wenn wir den Weg auch weitergehen.
Ja, dann müssen wir noch ein bisschen gegen die schwäbische Zurückhaltung ankämpfen, Mario. Und das wird spannend. Aber wir nehmen das mal so mit als kleinen Aufruf am Rande für Vernetzung im Handwerk in Raum Schwäbisch Hall, Stuttgart, Ulm und Heilbronn. Wir haben eine gute Zeit jetzt schon rumgebracht und könnten, glaube ich, jetzt aber auch noch eine Stunde dranhängen, weil ihr habt so viele Sachen gemacht. Unglaublich. Ich kann in den Shownotes noch ein paar Links irgendwie reinsetzen, wo man noch ein bisschen mehr über euren Betrieb lesen kann. Ich habe am Ende der Podcast-Folge immer eine Frage an meinen Gast oder an unseren Gast. So, dass man auch was mitnimmt, ja, wenn man jetzt zuhört als Handwerksbetrieb oder vielleicht auch als Nicht-Handwerksbetrieb, aber Mittelständler, hast du irgendwie Tipps, die du mitgeben kannst den Zuhörerinnen und Zuhörern aus deinen Erfahrungen heraus, wie man so dieses Thema Digitalisierung angehen kann oder was würdest du raten, was sind da deine Worte, die du gerne mitgeben möchtest?
Ja, das, also zum einen möchte ich vorwegschicken, also ich bin kein Missionar, der jetzt Digitalisierung predigt. Das muss jeder selber oder jeder Betrieb für sich selber seinen Weg finden und wo die sich wiederfinden, welche Prozesse und so. Und ganz wichtig als Überschrift ist, dass Digitalisierung darf man nicht zum Selbstzweck machen. Nicht, dass man es dann in seiner Website oder irgendwo hinschreibt, wir haben uns digitalisiert. Das ist eigentlich kompletter Nonsens. Das macht auch keinen Sinn. Ganz wichtig war für uns, alle Prozesse aufzuschreiben und aufzuzeichnen. Also die Prozesse, die man jetzt analog macht, alle aufschreiben, prüfen, ob die überhaupt gut sind, die Prozesse, oder ob man da schon Dinge drin hat, die überhaupt nicht gut laufen. Und erst sollte man die Prozesse durchstrukturieren und prüfen, ob alle Schritte notwendig sind noch, was für eine Idee man hätte, um das zu digitalisieren. Also, aber erst, wenn der Prozess praktisch gut ist, weil es hilft nichts, wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, der wird nicht besser dadurch. Also das ist so als zweite Überschrift. Und ein Punkt, wenn nicht der wichtigste, ist immer vom Kunden her denken. Also verbessert es meinen Service für den Kunden? Oder ist das einfach nur, dass man es gemacht hat? Also es muss ja zur Verbesserung beitragen, Digitalisierung. Und das ist abhängig bei uns. Also wir hängen das alles am Kunden auf. Bringt es unserem Kunden was? Können wir Angebote, Zeichnungen schneller erstellen, dass der Kunde nicht so lange warten muss? Sind wir pünktlicher, wenn wir Tools einsetzen? Also können wir unsere Zeit besser strukturieren und nutzen? Und vielleicht auch hilft es, eine bessere Qualität insgesamt abzuliefern. Das heißt, das Produkt hat es eine höhere Qualität und oder unsere Dienstleistung. Also hebt es die Qualität, weil das ist ja doch ein gewisser Aufwand, so einen Digitalisierungsprozess einzuführen. Und da muss man schon eine wesentliche Verbesserung damit als Ziel sehen, mhm. damit man das macht. Mhm. Also das finde ich extrem wichtig. Mhm.
Ja, das klingt gut. Da kann man schöne Kernsätze draus formulieren, das so mitzunehmen, dass man tatsächlich um nicht der Digitalisierungswegen das Ganze angeht, sondern andere Ziele verfolgt und Prozesse und Kunden natürlich immer im Hinterkopf hat. Danke dir.
Ja. Und eins wäre vielleicht auch noch, das muss man, sollte man generell als Unternehmen oder Unternehmer auf dem Papier haben, wenn man mhm. neue Wege geht, man muss nicht das Scheitern planen, aber man muss auch mal mit Rückschlägen rechnen und ja. darf sich da nicht entmutigen lassen. Also man braucht schon gewissen Mut und Durchhaltevermögen, ja. einfach, dass man den Weg zu Ende geht, weil am Ende ist tatsächlich so, dass es besser ist. Also das ist unsere mhm. Erfahrung. Und dass man da nicht unterwegs sagt, nach 6 Wochen, das ist alles Mist, das war vorher besser mit Block und Papier und Kugelschreiber. Mhm. Da wusste jeder, was zu tun ist. Also man soll einfach den Mut haben, das durchzustehen und durchzugehen. Und dann ja. am Ende hat man es dann tatsächlich erreicht. Das ja. wäre dann vielleicht auch noch ein Hinweis.
Ja, genau. Ja, danke. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja, ich danke dir ganz doll, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, eure Geschichte zu erzählen von der Schreinerei. Ja, da bleibt mir eigentlich nur noch, dir einen schönen Tag zu wünschen und bis bald vielleicht mal, genau, an dieser Stelle.
Ja.
Danke dir.
Danke dir, Miriam.
Einen schönen Tag noch. Tschüss.
Ja, dir auch. Ciao.